Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Der Klimatag im Deutschlandradio ist auch zu später Stunde in Fazit ein Thema. Gleich sprechen wir über nachhaltiges Denken und Wirken im Museum, und zwar in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig. Abendzauber, das ist der Titel einer Uraufführung bei der Ruhrtriennale. Wie zauberhaft der Abend war, wir werden es hören. Außerdem gehen wir der Frage nach, warum der große, mächtige Verlag Condé Nast aus dem Markt für künstliche Intelligenz mitmischen will.
Deutschlandfunk Kultur. Klimatag. So geht Klimaschutz.
Das Thema Nachhaltigkeit hat uns heute den ganzen Tag in allen Programmen von Deutschlandradio beschäftigt. Jetzt wollen wir das Thema auch hier in Fazit aufgreifen, und zwar mit Blick auf die bildende Kunst, auf die zeitgenössische Kunst. Wir schauen auf ein Museum in Leipzig, auf die Galerie für zeitgenössische Kunst. Seit 2012 ist Franziska Soljom die Direktorin des Kunsthauses und sie ist jetzt am Telefon. Frau Soljom, schönen guten Abend.
Hallo.
Ihr Haus hat sich seit seiner Gründung vor 26 Jahren der Nachhaltigkeit verschrieben. Im vergangenen Jahr haben Sie mit einer eigenen Sammlungsausstellung versucht, eine CO2-neutrale Ausstellung zu präsentieren. Vor welchen Aufgaben standen Sie denn bei einem solchen Projekt?
Naja, uns hat die Neugierde getrieben. Klimaneutralität, Umweltschutz sind Themen, die uns individuell im Team beschäftigen und die wir auch also nach und nach an unterschiedlichen Stellen umgesetzt haben. Ob es darum geht, dass wir im Team das Laub haken im Garten unseres Museums oder eben auch umweltfreundliche Materialien verwenden. Und letztes Jahr eben zum 25. Jubiläum unseres Bestehens an diesem Standort haben wir dann uns zum Ziel gesetzt, eine klimaneutrale Sammlungsausstellung zu präsentieren. Das ging einher mit Gesprächen mit Designentwicklerinnen, mit Ingenieuren, mit Umweltexpertinnen. Und das war dann auch schon der Auftakt für dieses spannende Projekt, über die bildende Kunst hinauszugehen und uns Expertisen eben auch zu Rate zu ziehen, die uns es erlauben, eben unsere Arbeitsweise nachhaltig auch über die Ausstellung hinaus klimaschonender zu gestalten.
Jetzt bin ich natürlich neugierig, wie Sie das ganz konkret gemacht haben. Vielleicht ein, zwei Beispiele, Frau Soljom.
Also ich denke, dass Produktion, Konsum und Mobilität eben große Themen sind mit Blick auf Klimaschutz. Wir haben versucht, alles aus wiederverwerteten Materialien zu produzieren. Das heißt, dieser Gedanke der Kreislaufwirtschaft war Ausgangspunkt. Die Ausstellung heißt Things That Were Are Things Again und deutet eben auch schon diesen Kreislaufgedanken an. Das heißt, wir haben Materialien genutzt, die wir zur Verfügung hatten, die wir auch aus dem Leipziger Materialbuffet bekommen konnten. Wir haben mit pflanzlichen Farben gearbeitet für die Publikation, für die Ankündigung der Ausstellung, für die Beschilderung. Wir haben mit zwei Designerinnen zusammengearbeitet, die eben aus Precious Plastic, aus wiederverwertbarem Plastik, eben auch Schilder für die Ausstellung, für das Ausstellungsdesign produziert haben. Die Grafikdesignerin hat einen eigenen Font, also einen Schrifttyp entwickelt aus Restmaterialien für die Beschriftung. Das heißt, es hat immer wieder auch, sage ich mal, ganz dingfeste und auch ästhetische Komponenten, wie wir da vorgegangen sind.
Also in erster Linie ging es da um Ausstellungsarchitektur, also wo man bei der Präsentation was sparen kann an den Materialien, nicht an der Kunst selber.
An der Kunst um Himmels Willen nicht. Aber wir haben ja tatsächlich in unserer Sammlung seit den 1990er Jahren einige Beispiele für Materialrecycling, etwa bei Dan Peterman, einem der Pioniere für Recyclingkunst in der zeitgenössischen Kunst, oder auch der Leipziger Künstlerin Maren Roloff, die wiederum mit Autoreifen arbeitet für ihre Skulpturen. Dieser Gedanke, dass ökologische, klimafreundliche Nachhaltigkeit wichtig ist, schwingt von Anbeginn an mit, hat eben auch damit zu tun, dass der Gründungsdirektor der GfZK, Klaus Werner, gesehen hat, oh, hier wird es ganz große Transformation geben. Die Arbeitswelt, die industrielle Produktion wird sich verändern. Wir haben in den 90er Jahren auch den Ausstieg aus der Braunkohle eben verfolgen können. Und seine Idee war, diese Prozesse mittels der zeitgenössischen Kunst zu begleiten, was sich auch in der Sammlung niederschlägt.
Das ist ja ganz beachtlich. Also ein Gründungsdirektor, der genau das vorausgesehen hat. Das große Thema Nachhaltigkeit, das große Thema Klimaschutz.
Die Sammlungsausstellung bettet sich auch in diese jahrelange Beschäftigung mit diesen Themen ein. Wir haben vor einigen Jahren ein Energiekonzept in Auftrag gegeben und jetzt können wir tatsächlich nach und nach einige Maßnahmen umsetzen. Wir haben auf LED-Beleuchtung umgerüstet, was weniger Wärme in den Ausstellungsräumen erzeugt, aber eben auch viel weniger Energie verbraucht.
Ich möchte jetzt nochmal konkret auf die Kunstproduktion zu sprechen kommen, Frau Solljom. Es gibt ja Künstler, die sagen, die Kunst darf sich nicht beschränken. Man muss sich auch leisten können, künstlerisch verschwenderisch zu arbeiten. Also karge Kunst darf nicht Programm werden, darf nicht erwartet oder gar vorgeschrieben werden. Was entgegnen Sie einer solchen Künstlerin, einem solchen Künstler, der mit so einem Ansatz ja Kunst machen will?
Also ich denke, dass die künstlerische Arbeit frei ist und das würde ich auch jederzeit unterstützen. Gleichzeitig sehen wir, wie viele Künstlerinnen und Künstler dieses Thema auch beschäftigt. Wir zeigen Arbeiten von Katharina Dubowska, einer Leipziger Fotografin, die eben auch mit den Werkstoffen der Fotografie experimentiert und schaut, wie kann nachhaltige Fotoproduktion aussehen. Das ist Thema ihrer Installationen. Ich denke eben auch, dass künstlerische Arbeiten eben auch einen Symbolcharakter haben, ausstrahlen in die Gesellschaft, auch die Wichtigkeit dieses Themas oder die Wichtigkeit, unser Handeln umzustellen, zu transformieren, auch sehr gut vermitteln können. Wir haben in unserer Sammlung ein Labyrinth, ein Kunstwerk von Olaf Nikolai, was aus grünen Plastikbesen besteht. Und es ist ein sehr beliebtes Kunstwerk im Garten unseres Museums, was allerdings auch dazu beiträgt, dass durch den Abrieb der vielen Menschen, die durch das Labyrinth wandern und durch die Sonneneinstrahlung dieses Material auch anfängt zu bröckeln. Und auch hier haben wir mit Expertinnen des Kunststoffzentrums etwa angefangen, darüber nachzudenken, gemeinsam mit dem Künstler und den Designerinnen, wie kann man dieses Werk in seiner konzeptuellen Stringenz erhalten und nachhaltiger produzieren. Ich bin der Meinung, wenn wir sozusagen unsere Zeit darauf verwenden, die Bilanzierung bis ins letzte Detail, bis in den letzten Kilogramm CO2 zu stecken, dann übersehen wir, dass es viel größere und strukturelle Veränderungen sind, die benötigt werden.
Am Dienstag wird ein in Dresden und Leipzig entwickelter CO2-Rechner für Kulturbetriebe vorgestellt. Was kann dieser Klimarechner? Was erwarten Sie, was erhoffen Sie sich von ihm?
Ja, ich denke, dass das sehr wichtig ist, ein Bild darüber zu bekommen, was die Klimatreiber in Kultureinrichtungen sind. In Museen sind das natürlich sehr stark auch die Klimaanlagen, aber auch die Mobilität, also die Kunsttransporte oder eben auch die Mobilität der Menschen, die unser Haus besuchen. Da können wir natürlich uns überlegen, welche Anreize wir schaffen, damit Menschen überwiegend mit dem Rad oder mit der Bahn anreisen. Wir führen aktuell auch eine Besucherinnenbefragung in unserem Haus durch und es zeigt sich, dass die meisten Menschen sehr interessiert an dem Thema sind und sehr interessiert daran sind, selbst etwas aktiv zu tun.
Wir werden am Dienstag hier in Fazit über diesen Klimarechner sprechen, der dann in Dresden vorgestellt wird. Der Klimatag im Deutschlandradio. Hier in Fazit haben wir über die Frage gesprochen, was Museen zum Einsparen von CO2 beitragen können. Unser Beispiel, das Museum Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig. Franziska Solljom war das, die Direktorin. Frau Solljom, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Seit gut einer Woche läuft die Ruhrtriennale, das Festival der Künste im Ruhrgebiet. Wir haben bereits über die Eröffnung berichtet. Heute stand in Essen in der Mischanlage der Kokerei Zollverein eine weitere Uraufführung auf dem Programm, der romantische Titel Abendzauber. So heißt ein weltliches Chorstück von Anton Bruckner. Die Musikwelt feiert in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag. Zu erleben war eine Musiktheaterinstallation des polnischen Regisseurs, Dramaturgen und Librettisten Christian Lada, ein Werk, das vieles miteinander verbindet, unter anderem nämlich Musik von Anton Bruckner mit Klängen der isländischen Musikerin Björk. Dieses ganz eigenartige Raumgefühl dort in der Kokerei hat Lada inspiriert. Wie könnte ein Leben in einem Bunker aussehen, fragt er, wenn eine Katastrophe, die wir fürchten, eintrifft und wir leben in diesem Bunker und wenn wir nicht rausgehen können, das wäre ein trauriges Erlebnis.
If one of those catastrophes that we fear so much nowadays would seriously take place, then maybe we'll all end up in this kind of bunkers where we just see the nature outside, but we cannot go there and we cannot touch it. And then you realize that if you wouldn't be able to do it, and if you could only listen about this and only read about this, it would be such a sad life.
Der Regisseur des Abends, Christian Lader. Bevor ich gleich mit unserem Kritiker Christoph Orem über den Abend spreche, wollen wir eine kleine musikalische Einstimmung hören. Ein Ausschnitt aus dem Herbstlied von Anton Bruckner. Nach dem Himmel schaue ich gerne, wenn ihn Wolken schwarz bedecken, denk an tausend liebe Sterne, die dahinter sich verstecken. Ein Ausschnitt aus dem Herbstlied von Anton Bruckner mit Sängerinnen und Sängern des Chorwerks Ruhr. Christoph Orem war für uns am Abend also bei der Uraufführung dabei und ist jetzt zugeschaltet. Herr Orem, guten Abend.
Guten Abend.
Was dieses Stück Abendzauber in einer Industrieanlage, das klingt erst einmal nach einem Widerspruch. Wird der denn aufgelöst im Laufe dieses Abends?
Natürlich nicht. Das ist ja gar nicht möglich, das aufzulösen, denn es ist einfach der Kontrast auch, der diesen ganzen Abend leben lässt. Der Kontrast von Natur und eben dieser Industrieanlage und diese Industrieanlage, die eben dafür verantwortlich ist, dass so viel Natur auch kaputt gemacht worden ist. Die Mischanlage gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, der Zeche Zollverein, und man kann in dieser Industrieruine eben noch die Spuren sehen, die Leuchtstoffröhren, wenn man die dann betritt, die unverputzten Betonwände, irgendwelche Schienen und Rohr. Systeme, das lebt so richtig, das atmet das noch richtig. Und man selbst atmet auch dann und wann tatsächlich den Geruch von Schmierfett ein oder diesen ganz eigenen Geruch von modrigem Metall und Beton. Das Gebäude hat mehrere Ebenen. Auf diesen Ebenen findet dann in dieser Installation, die man da besucht, eben auch Musik statt. Wie das, was wir eben gehört haben, das bezaubert einen dann natürlich auch. Aber den ersten Abendzauber, den gibt es schon, wenn man den ganzen Turm hinaufgelaufen ist und dann auf einem Gerüst auf dem Dach steht, in etwa 30 Meter Höhe. Und da sieht man eben den beginnenden Sonnenuntergang mit Blick auf das fantastische Panorama der Anlage. Also diese Anlage ist schon so der heimliche Star dieser ganzen Installation. Und dann geht es eben hinein zu den Klängen Anton Bruckners weltlicher Chormusik und zu den Kompositionen der Pop-Ikone, möchte ich sagen, Björk. Und gerade die Musik, die sorgt dann wirklich dafür, dass man bezaubert ist. Also die SängerInnen von Chorwerk Ruhr unter dem Dirigat von Alexander Lücken und Sebastian Boying, die überzeugen auf ganzer Linie und nehmen einen wirklich toll mit.
Wie passt das denn zusammen? Also, oder anders gefragt, was haben Björk und Bruckner gemeinsam, außer dass ihr Name jeweils mit B anfängt?
Ja, also vor allem stehen sie, glaube ich, im künstlerischen Kosmos von Christian Lader relativ nah zusammen. Das hat er so gefunden, dass Bruckner eben mit seiner Naturvergessenheit, mit seinem ganzheitlichen Naturerlebnis für ihn so am Anfang dieser Arbeit stand. Und er hat auch schon mit Liedern von Björk gearbeitet und da in Brüssel auch schon mal eine Oper so inszeniert. Und für ihn war also von vornherein klar, dass auch sie eben ein Naturerlebnis in ihrer Musik ausdrückt, allerdings vielleicht dann eher in einer etwas gestörten Form. Dann ist das natürlich auch so ein Kontrast wieder. Also die Bruckner-Lieder sind für Männerchöre komponiert, werden von Männern gesungen, und dann die Björk-Lieder eben am Ende dieser Installation, die Männer am Anfang, die Frau am Ende, werden dann von Frauen interpretiert. Das heißt, das heile Naturerlebnis am Anfang, oben im Prozess dieser Mischanlage, und dann, ich sag mal, die klagenden Schmerzensschreie der Natur von Björk, wenn man so möchte, am Ende des Prozesses.
Ist das jetzt so eine lose, aneinandergereihte Liederabendsequenz, oder gibt es da sowas wie einen roten Faden, so eine Art Handlung?
Eine Handlung in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt viele Angebote, möchte ich sagen, in dem es Formelemente gibt und auch Motive, die auch eher abstrakt gehalten sind. Also es geht von oben nach unten, das ist zum Beispiel schon mal ein klares Element. Dann in diesem ersten Bild, in diesem ersten Tableau, da sieht man einen großen Eisblock, in dem sind Zweige, eingefroren und auch Vögel, der steht in der Mitte dieses Chores, der singt und der schmilzt. Vor allen Dingen dann, wenn die Strahler auf ihn leuchten, schmilzt er und die Tropfen, die dann runterfallen, werden durch diese ganze Anlage nach unten fallen und dann auch im Schlussbild in einem Bassin enden, in dem in einer Art dystopischen Szenerie eben die Katastrophe dann geschehen ist und die Menschheit nackt dieser Naturgewalt ausgeliefert ist. Da jetzt von einer konkreten Handlung zu sprechen, ist übertrieben. Ich muss sagen, dass es teilweise dann aber zu konkret ist, denn an einer Stelle steht ein kleines Mädchen in einer Gelbweste in der Ecke und brüllt einen an, how dare you? Da weiß man natürlich Greta Thunberg, aber vielleicht ist dieser Verweis auf die Klimakrise dann einfach zu direkt, wenn man es sonst doch eher poetisch und lyrisch aufgreift.
Vor der Aufführung wurde man darauf hingewiesen, dass man während der Aufführung 160 Treppenstufen steigen muss. Und Sie hatten das ja schon erwähnt, diesen Aufstieg, Herr Orem. Die Aufführung ist also alles andere als barrierefrei und körperlich durchaus wahrscheinlich auch anstrengend. Nimmt man ja, wie soll ich sagen, nimmt man diese Unbequemlichkeit als Zuschauer gerne in Kauf?
Also natürlich, weil vor allem diese Architektur ein tolles Erlebnis ist. Beim Aufstieg, muss ich sagen, habe ich aber auch 2, 3 Senioren gesehen, die doch länger Luft holen mussten. Super übrigens auch der Eindruck, dass auf einer dieser Ebenen dann einmal Walddüfte versprüht wurden. Man stand also in diesem Betonbunker und hat den Wald gerochen. Das ist so ein toller Kontrast, der da wirklich irgendwie funktionieren kann. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist im Ganzen dann als Kunstwerk etwas zu konstruiert für meinen Eindruck, liefert aber dabei sehr viele tolle Eindrücke und nimmt mich emotional dann mit, wenn es mich auch intellektuell eher kalt gelassen hat.
Abendzauber von Christian Lader, die Uraufführung bei der Ruhrtriennale in Essen in der Kukerei Zollverein. Vielen Dank, Christoph Orem. 335.000 Besucherinnen und Besucher waren in der Hamburger Kunsthalle, fast 300.000 waren in der Alten Nationalgalerie in Berlin. Die Ausstellungen zum 250. Jubiläumsjahr von Caspar David Friedrich sind auf ganz, ganz großes Interesse gestoßen. Das wird jetzt bei der dritten Caspar David Friedrich Ausstellung in Dresden nicht anders werden. Dort hat der gebürtige Greifswalder 40 Jahre lang seines Lebens gelebt, bis zu seinem Tod, und dort hat er auch alle seine berühmten Gemälde gemalt. Am Abend wurde die Ausstellung eröffnet. Caspar David Friedrich, wo alles begann. Krit Krause berichtet.
Er war in Dresden sehnsüchtig erwartet worden. Caspar David Friedrichs Wanderer über dem Nebelmeer. Weil dieses Gemälde von 1818 als Inbegriff der Romantik gilt, aber auch, weil für viele hier seine Naturerfahrung, der Felsen, auf dem der Wanderer steht, die aufsteigenden Nebelschwaden, sehr real und immer wieder erlebbar sind, einen Katzensprung entfernt in der sächsischen Schweiz. Um dieser Sehnsucht gerecht zu werden, empfängt das berühmte Bild, das sonst in der Hamburger Kunsthalle hängt, die Besucherinnen und Besucher gleich zum Auftakt und lädt danach ein, sich den anderen 46 Gemälden Friedrichs eingehender zu widmen.
In Dresden, wo die Menschen so sehr mit Friedrichs Werk vertraut sind, können wir ein bisschen mehr in die Tiefe auch gehen.
So erläutert Holger Birkholz, Kurator der Ausstellung im Albertinum, das zu den staatlichen Kunstsammlungen gehört. Deshalb findet man hier und da direkt neben Friedrichs Bildern Werke aus der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister von Landschaftsmalern des 17. Jahrhunderts.
Wie eben Salvator Rosa, Claude Lorrain und Jakob van Ruysdael, weil das drei Künstler waren, die in der Zeit der Romantik als extrem vorbildhaft empfunden wurden. Und das waren im Grunde genommen Bilder, vor denen musste sich Friedrich behaupten. Und wir zeigen in der Ausstellung, wie er das macht.
Weitere Themen, denen sich die Ausstellung widmet, sind beispielsweise Politik und Religion.
Die Landschaften haben bei ihm immer einen politischen und auch einen religiösen Hintergrund. Wenn es bei den zwei Männern in Betrachtung des Mondes um demokratische Ideen geht und um bürgerliche Freiheit, dann ist das auch formuliert als eine Art Erlösungshoffnung.
In 5 aneinandergereihten großzügigen Kabinetten werden die Gemälde Caspar David Friedrichs gezeigt. Beeindruckend dabei inszeniert der Tetschener Altar, auch als Kreuz im Gebirge bekannt. In einer schwarz ausgestatteten Vitrine wird das Gemälde von hinten illuminiert, in Anlehnung an die Präsentation des Bildes 1808 im Dresdner Atelier des Malers. Zur Inszenierung gehört aber auch eine lange Galeriewand mit rund 120 Werken von Zeitgenossen. Dicht an dicht in Petersburger Hängung, wie es bei den jährlichen Akademieausstellungen damals üblich war. Diese Praxis hatte Friedrich kritisiert. Nachzulesen, wie alle seine kunsttheoretischen Betrachtungen, in dem einmaligen Manuskript, das in der Parallelausstellung im Dresdner Kupferstichkabinett gezeigt wird. Kuratiert hat sie Petra Kuhlmann-Hodig.
Wir haben hier so eine Art Prolog mit dem Manuskript und dann haben wir drei Kapitel, die wir auch aus den Äußerungen des Manuskriptes heraus entwickelt haben.
Während im Albertinum der Maler Friedrich im Mittelpunkt steht, widmet man sich im Kupferstichkabinett dem Zeichner. Selten gezeigte fragile Studien, Entwürfe und Zeichnungen des Romantikers werden ausgestellt. Höhepunkt ist das kürzlich von der Klassikstiftung Weimar, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und den staatlichen Kunstsammlungen Dresden erworbene Karlsruher Skizzenbuch von 1804. In einem abgedunkelten Separé kann man einen Blick darauf werfen und an einer Medienstation sich in die einzelnen Skizzen hineinzoomen.
Es ist für uns jetzt hier in Dresden einfach total wunderbar, weil das einfach hier unmittelbar die Umgebung zeigt.
Mit Blick auf die bereits zurückliegenden Jubiläumsausstellungen in Hamburg und Berlin unterstreicht Marion Ackermann, Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen, schließlich noch einmal das Besondere an der Dresdner Schau.
Eben diese Unmittelbarkeit des Nachvollziehens einerseits hin zu den alten Meistern, das hat man so vorher noch nie gesehen. Die Natur ist in vielen Aspekten fast unverändert, also man kann es komplett nachvollziehen. Und das Kupferstichkabinett hat eine Möglichkeit, durch diese Ausstellung seiner Zeichnungen zu zeigen, wie eigentlich das Zeichnerische mit dem malerischen Werk zusammenhängt.
In Dresden also wurde Caspar David Friedrich zum Romantiker, als der er heute aller Orten gefeiert wird. Und nicht von ungefähr heißt die finale Schau des Ausstellungsreigens denn auch, wo alles begann.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Neugebauer.
Die Geigerin Lea Brückner hat Nachhaltigkeitsinitiativen im Klassikbetrieb gelobt. Im Deutschlandfunk Kultur nannte sie Beispiele wie das Orchester des Wandels, ein Projekt staatlicher deutscher Orchester oder auch das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Es hapere allerdings noch oft bei der Kommunikation von Klimaschutzmaßnahmen.
Selbst wenn eine Philharmonie oder ein Theater schon etwas macht im grünen Bereich, man findet dazu wenig Informationen, zum Beispiel auf der Website. In der Presse wird kaum darüber gesprochen, weil das einfach bewusst zurückgehalten wird, aus Angst, man könnte Publikum verlieren. Und ich glaube, da dürfen wir und müssen wir auch dem Publikum viel mehr zutrauen, dass die da viel toleranter sind, als wir denken. Und vor allen Dingen unsere Vorreiterrolle in der Gesellschaft einfach noch viel mehr nutzen.
Die Geigerin und Klimaschutzaktivistin Lea Brückner. Was einst als Kriegskino in einem Keller begann, ist längst das wichtigste Filmfestival von Südosteuropa. Heute geht die 30. Ausgabe des Sarajevo Filmfestivals zu Ende. Am Abend werden die Herzen von Sarajevo vergeben, die silbernen Trophäen für die besten Produktionen und Filmschaffenden. Sarajevo zeige sich während des einwöchigen Festivals von seiner besten Seite, findet die bosnische Regisseurin Jasmila Šobanić.
During the rest of the year.
Während des restlichen Jahres lasten oft die politische Situation, Probleme und ungelöste Konflikte auf uns. Während des Festivals dürfen wir das vergessen. So viele Leute kommen, Freunde aus der Region, Europa und der Welt. Und es ist schön zu sehen, wie die Welt und Sarajevo sein könnten. Das Festival ist eine wunderschöne Möglichkeit, das Beste aus einem rauszuholen.
Die bosnische Regisseurin Jasmila Šobanić über das Filmfestival von Sarajevo, das heute zu Ende geht. Neuer Generalintendant des Saarländischen Staatstheaters wird Michael Schulz. Der 58-Jährige war bislang Generalintendant des Musiktheaters im Revier in Gelsenkirchen. Schulz wechselt zur nächsten Spielzeit 2025-2026 an das Theater in Saarbrücken. Er gilt als ausgewiesener Opernfachmann, studierte Regie an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Seine Karrierestationen führten ihn als Spielleiter und Regisseur an das Staatstheater Kassel und an das Altau Musiktheater Essen, bevor er Operndirektor am Deutschen Nationaltheater in Weimar wurde. Schulz hat auch an zahlreichen Theatern in Europa Opern inszeniert, wie beispielsweise bei den Osterfestspielen in Salzburg oder an der Semperoper in Dresden. Die Ballermann-Sängerin Melanie Müller soll wegen Zeigens des Hitlergrußes 80.000 Euro Geldstrafe zahlen. Das Amtsgericht Leipzig urteilte, die 36-Jährige habe Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verwendet und sich damit schuldig gemacht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Müller war im September 2022 in Leipzig als Sängerin vor einer Rockergruppierung aufgetreten, die laut Gericht dem rechten Milieu zuzuordnen ist. Auf der Bühne soll sie mehrfach den rechten Arm gehoben haben. Aus dem Publikum seien Nazi-Parolen gerufen worden, die sie angeheizt habe. Müller bestritt die Vorwürfe.
Condé Nast ist ein mächtiger Verlag mit Sitz in New York und London. Auch eine deutsche Dependance gibt es. Zeitschriften wie Vogue, Glamour, Vanity Fair, The New Yorker gehören zum Verlagsprogramm. Und nun hat Condé Nast eine Partnerschaft geschlossen mit OpenAI. Das bedeutet, ein traditioneller Verlag will sich die Errungenschaften künstlicher Intelligenz wirtschaftlich zunutze machen. Die KI soll bei der Entdeckung und Verbreitung von Nachrichten eine größere Rolle spielen. Dabei solle Genauigkeit, Integrität und Respekt für eine qualitativ hochwertige Berichterstattung gewahrt bleiben. So zitiert das Branchenblatt Heise das Unternehmen Condé Nast. Was bedeutet das für den Journalismus? Welches Fass wird da aufgemacht? Das möchte ich besprechen mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Dotzler. Er ist Ordinarius für Medienwissenschaft am Institut für Information und Medien, Sprach und Kultur an der Universität in Regensburg. Und jetzt am Telefon, Herr Dotzler, guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Röke.
Was ist das denn für ein Geschäft von Condé Nast und OpenAI? Was ist darüber bekannt?
Da fragen Sie jetzt leider als erstes den ganz Falschen, weil ich ja kein Ökonom bin. Also die Gewinnschöpfungsketten und ob da überhaupt Gewinn rausspringt, kann ich überhaupt nicht einschätzen. In meinen Augen geht es im Augenblick für beide Seiten oder nein, eher für die Verlagsseite darum, in diesem großen Markt in irgendeiner Weise präsent zu sein, irgendwie beteiligt zu sein. Und also es ist leichter zu benennen, was OpenAI eigentlich möchte. Für OpenAI, die KI-Entwicklung, geht es ganz klar darum, das Problem, das wir im Moment haben, nämlich die sogenannte AI-Pollution, die Vermüllung des Internets mit mülligem AI-produziertem Inhalt, die zu beheben und an gute Quellen heranzukommen, die hinter keinen Paywalls verborgen sind, die gewissermaßen, jetzt will man nicht jede Zeitung, nicht jede Zeitschrift von Condé Nast als Superblatt bezeichnen, aber die doch in gewisser Weise einen Qualitätsstandard einhalten, der im Netz nicht zu finden ist.
Das bedeutet, um es ganz einfach zu sagen, also OpenAI zahlt dafür, die guten Inhalte, in Anführungsstrichen guten Inhalte von Condé Nast verwenden zu können?
Ich denke schon. Es ist ja offen geblieben bei der Meldung, die wir bisher haben, ob sie die Inhalte auch für das Training der AI nutzen wollen oder nur als Quellen, wo die AI, die Suchmaschine, die bauen ja gerade diese AI, also KI-Suchmaschine, ob sie für die einfach gute Inhalte bekommen wollen. Ich vermute aber, dass das Training durchaus im Vertrag mit inbegriffen ist.
Auf diese Suchmaschine wollte ich zu sprechen kommen. Es gibt ja ChatGPT, also eine Software, die Texte produzieren kann. Darüber wurde in den vergangenen Monaten viel, viel gesprochen. Es gibt auch SearchGPT, also eine Art Suchmaschine. Was kann denn diese KI-Suchmaschine, was zum Beispiel Google nicht kann? Gibt es da einen Quantensprung?
Einen Quantensprung glaube ich nicht, weil Google selber ja auch schon stark KI-basiert inzwischen sucht. Oder die Suchmaschine selbst war ja schon lange Zeit eine der stärksten KIs, die wir weltweit hatten. Jetzt legt Google nach und will auch, dass man mit natürlicher Spracheingabe, mit Spracherkennung, also wie Siri kann ich dann bei Google fragen, wer war der letzte Präsident der USA? Und ich kriege die Antwort. Ich kriege nicht nur die Quellen, wo ich die Antwort finde, sondern ich kriege dann direkt aus den Quellen recherchiert die Antwort. Und das verspricht ChatGPT auch.
Lassen Sie uns doch nochmal über Condé Nast sprechen. Die Publikation des Verlages, die erscheint in 26 Sprachen, habe ich gelesen, auf 32 Märkten weltweit, von China über Indien, Frankreich, Deutschland, Italien, Lateinamerika und auch die USA. Medien, die funktionieren ja in diesen Märkten ganz unterschiedlich, selbstverständlich. Was bedeutet es denn jetzt, wenn mithilfe von KI diese Medieninhalte, also der Content, zusammengerechnet, zusammengebacken wird?
Ist schwer vorauszusehen. Also auf der einen Seite mit Sicherheit das, was Jürgen Habermas seit längerem die neue Unübersichtlichkeit genannt hat. Auf der anderen Seite wird aber genau daran gearbeitet. Es sollen ja nicht mehr nur die Antworten geliefert werden, sondern die sollen ja auch mit Quellen belegt werden. Also dass die KI dann nicht nur sagen kann, Trump war der letzte Präsident der USA, also der letzte, der schon ausgeschieden ist, sondern dass sie sagen kann, laut Heise Online oder laut so und so Verlag oder laut Vogue war die First Lady so und so gekleidet. Und insofern wird es gleichzeitig unübersichtlicher, weil man nicht mehr diese Orientierung wie vor einem Bücherregal hat, wo man weiß, die eine Quelle gehört dahin, die andere dorthin. Der virtuelle Raum ist ja in sich erstmal amorph und unstrukturiert auf User-Seite. Auf der anderen Seite wird es aber doch etwas transparenter wieder gemacht.
Jetzt weiß man ja, dass Matthias Döpfner, der Chef des Axel Springer Verlages, auch sehr auf neue Technologien setzt. Er kooperiert ja bereits mit OpenAI. Bedeutet das, dass große Verlage, die so strategisch in die Zukunft denken, an dieser Zusammenarbeit nicht vorbeikommen?
Sie wollen es jedenfalls nicht. Das ist die Entscheidung, die im Grunde schon gefallen ist, als man angefangen hat, vom Printjournalismus auf Online-Journalismus umzustellen in dem Glauben. Ich kann überhaupt nicht sagen, ob der richtig oder falsch war. Ich halte ihn tendenziell für falsch, aber das Kind ist in den Brunnen gefallen. Als man also anfing, generell online zu gehen und sich zu verwandeln von Verlagen zu Medienunternehmen. Wir sprechen immer noch von Verlagen. Der Printbereich in diesen sogenannten Verlagen ist ja aber ein schrumpfender, ich kann nicht beziffern, wie hoch der Anteil noch ist, aber ein schrumpfender Anteil an einem riesigen Gesamtmediengeschäft. Und das war das, was ich eingangs meinte. Es geht um die Präsenz auf diesem Marktplatz.
Sie sagen, das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen. Man könnte ja auch von einem Pakt mit dem Teufel sprechen. Man liefert die eigene Kompetenz an ein Unternehmen aus, das diese dann Kompetenz dann ausschlachtet und dann schließlich weiterzieht.
Ja, nur bin ich gegen die Verteufelungsmetaphern. Wir müssen halt lernen, so wie die KIs auch. Und es wird ein langer Prozess sein. Es ist ein unabsehbarer Prozess. Ich habe gerade gesagt, von Investitionen und Wirtschaft verstehe ich nichts. Ich habe zumindest aus der New York Times aufgeschnappt, dass im Moment einige Analysten renommierterer Art voraussagen, dass dieser ganze Markt, diese AI-Investments, eine riesige Investitionsverbrennungsanlage sind und dass die Investitionen bis zu 3-mal höher ausfallen werden als die Renditen. Aber wie gesagt, das habe ich aufgeschnappt, sage ich gerne hier ins Telefon, kann ich aber nicht wirklich mit meiner Kompetenz unterfüttern.
Stichwort New York Times. Verlage wie New York Times oder auch Chicago Tribune gehen genau den entgegengesetzten Weg. Sie fordern von OpenAI, wenn ich das richtig sehe, ihre Artikel nicht zu verwenden, ihren Content nicht zu verwenden und klagen dagegen. Ist das aus Ihrer Sicht überzeugend?
Aus meiner Sicht schon. Ich bin da vielleicht nicht ganz alleine, hier New York Times, aber doch gehöre einer Minderheit an. Ich würde, als wenn ich denn doch Manager wäre und ein Unternehmen in den Ruin treiben dürfte, würde ich doch eher sagen, wir konzentrieren uns aufs Kerngeschäft. Und also eine sehr utopisch-spekulative Fantasie ist zu sagen, hätten die Zeitungen nie ihre Online-Zwillinge in die Welt gesetzt, dann wüssten auch die heute 16-, 17-Jährigen noch, dass man diese Zeitung, jene Zeitung, ich mache jetzt keine Werbung, in Papierform im Café lesen muss, weil man das gar nicht online in dieser Zuverlässigkeit findet. Natürlich wäre die Community, die aus den Artikeln dann irgendwelche Snippets auf X oder auf Instagram zirkulieren lässt, die wäre nicht zu verhindern gewesen. Aber der Nimbus der Zeitung wäre ein völlig anderer geblieben.
Die Zusammenarbeit des Verlages Condé Nast mit dem KI-Unternehmen OpenAI. Der Medienwissenschaftler Bernhard Dotzler war das, Professor an der Universität Regensburg. Herr Dotzler, ich danke für das Gespräch. Guten Abend.
Sehr gerne. Guten Abend.
Wir schauen nach Bremen. Der von einem Stifterkreis ausgelobte Böttcher-Preis ist in Pauli-Preis umbenannt worden. Er würdigt den ersten wissenschaftlichen Leiter der Bremer Kunsthalle, Gustav Pauli. Um 1900 war er für seine fortschrittliche Förder- und Sammlungspolitik bekannt, wurde dafür aber auch kritisiert. Gegen einen landesweiten medialen Shitstorm kaufte er damals Arbeiten von Van Gogh und französischen Impressionisten. Der mit 30.000 Euro dotierte Pauli-Preis will innovative, zeitgenössische, noch nicht so bekannte KünstlerInnen fördern. Dafür haben dieses Mal 8 Museumsleiterinnen und Kuratoren aus dem deutschsprachigen Raum je eine Künstlerin, einen Künstler ausgewählt. Die Arbeiten der Nominierten sind jetzt in der Kunsthalle in Bremen zu sehen. Annette Schneider berichtet.
Auf 4 Podesten liegen 4 abstrakt-architektonische Skulpturen aus rotem Sandstein. An einer Wand hängen zahlreiche comichaft gemalte Künstlerporträts von Jonathan Mese bis Katharina Grosse. Und in einem abgedunkelten Raum sendet ein Gesicht aus Glas Frequenzen pulsierenden Lichts aus, die mit den Frequenzen menschlicher Gehirnwellen synchron gehen. Beschäftigten sich die Nominierten der letzten beiden Ausstellungen in allen künstlerischen Medien mit Kolonialismus, Rassismus, politischer Macht und Gewalt und erfanden Utopien, die einen bis ins All entführten, ist dieses Mal alles anders.
Tatsächlich haben wir dieses Mal nicht ganz so viele politische Arbeiten. Besonders ist in dieser Ausstellung, dass wir wirklich eine hohe Bandbreite an verschiedenen Medien haben,
sagt Kuratorin Maren Hüppe. Wurden in den 90er Jahren neue, unbequeme Nachwuchskünstler wie Daniel Richter, Thomas Demand, Marcel Odenbach oder Christian Jankowski nominiert, geht das Risiko dieses Mal gegen Null. Der 40-jährige Christoph John etwa will die Malerei in den Raum übertragen. Seine zwei frei im Saal stehenden Paravents sind in grellen Farben und mit feinsten Mustern bemalt. Wo genau bei der recht alten Idee, Malerei in den Raum zu holen, das ungewöhnliche oder vorwärtsweisende Neue liegt, bleibt unklar. Oder die 71-jährige Gabriele Stötzer. Sie ist mit Arbeiten aus den 70er, 80er und 2020er Jahren vertreten, womit der Anspruch ausfranst, aktuelle, junge Positionen zu fördern. Und obwohl Maren Hüppe mediale Vielfalt versprach, 4 der 8 Positionen sind Malerei. Von Katrin Brause, 1972 in Leipzig geboren, stammt ein Triptychon großformatiger Ölbilder. Darauf alte, durch Rollos oder Holzplatten versperrte Türen. Andere Bilder zeigen Sperrmüll, alte Stühle.
Die Gegenstände verweisen immer auf irgendwas Durchlebtes. Die haben alle eine Geschichte, die uns einerseits explizit entgegenblickt, aber auch damit spielt, dass menschliche Präsenz für uns total erkennbar ist, aber nicht explizit abgebildet ist.
Klimakatastrophe, Umweltzerstörung, Geschlechterfragen? Die Bremer Ausstellung bleibt eigenartig unberührt von dem, was uns umgibt. Fast jedenfalls. Denn 2 Arbeiten sind ästhetisch wie inhaltlich so vielschichtig, dass es eine Lust ist, sich ihnen mit allen Sinnen zu stellen. Im zentralen Raum der Ausstellung herrscht Krieg. Auf dem Boden ein riesiges Fadenkreuz, links und rechts Wandtapeten mit historischen Schlachtenbildern, darauf gedruckt die längst zu Leerfloskeln verkommenen Begriffe Liberté und Patrie, im Rücken eine Spiegelwand, sodass es für den Betrachter kein Entkommen gibt, und vor einem eine Videocomputersimulation über die Militarisierung westlicher Gesellschaften, am Beispiel der vermeintlich neutralen Schweiz. Die Rauminstallation stammt von der 34-jährigen kurdisch-alevitischen Künstlerin Jemile Shahin, die erst einmal einen Avatar die Schönheiten des 4 Waldstätter Sees anpreisen lässt.
Wir kommen wieder, wenn der Kuckuck ruft.
Und im nächsten Cut gibt es eine nächste Szene, wo wir reale Drohnenaufnahmen sehen, mit militärischen Handlungen verbunden. Und dieses Material stammt tatsächlich von einem lokalen Drohnenhersteller aus der Schweiz. Und danach überführt Shahin quasi dieses Kriegsgeschehen in die idyllische Schweizer Natur. Dadurch entstehen total irritierende Bilder, in denen militärische Handlungen, Kriegsszenen in der idyllischen Schweiz auf einmal stattfinden.
Die 2. überzeugende Arbeit entwickelte Annika Kaas. Die 40-jährige Künstlerin verbindet Forschung, historische, revolutionäre Ereignisse und aktuelles gemeinschaftliches Handeln. Ihre Videoarbeit spielt in einer entweihten Kirche in Lyon. Nachdem Lyoner Seidenweber im 19. Jahrhundert in mehreren Aufständen gegen ihre Armut rebellierten und von der Nationalgarde jedes Mal blutig niedergeschlagen wurden, setzte die Stadt den Webern eine Kirche mitten in ihr Viertel zur Kontrolle, um ihren revolutionären Elan zu brechen. Annika Kaas bringt in dieser Kirche nun einen Chor und eine Menge arbeitender Zimmerleute zusammen. Kuratorin Maren Hüppe.
Das Vokalisieren der Chöre entwickelt eine ganz tolle Korrespondenz mit dem Hämmern, mit dem Ratschen der Säge und alles spielt auf einmal zusammen. Und diese Zimmerleute errichten eine Hauskonstruktion, vor dem nachher dann am Ende im großen Finale ein Blasorchester steht, wo alles nochmal zusammenkommt.
An dem Ort, der einst die aufbegehrenden Untertanen stillhalten sollte, erschaffen jetzt Künstler und Arbeiter gemeinsam ihr eigenes Haus. Was für eine großartige Idee in diesen unwirtlichen Zeiten. Und was für ein triumphales Ende für eine ansonsten eher enttäuschende Ausstellung.
Bis Mitte Oktober sind die Arbeiten der für den Pauli-Preis nominierten Künstlerinnen und Künstler zu sehen. In der Kunsthalle Bremen, Annette Schneider berichtete. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Klaus Pokatzki.
Muss man später arbeiten? Lautet die samstägliche Kinderfrage in der Tageszeitung Taz. Ob sie das wirklich tun muss, wenn sie mal erwachsen ist, will die 7-jährige Ella wissen. Mit dem Arbeiten müssen ist das so eine Sache, antwortet ihr Nora Belkhaus. Es lebte einmal ein Mann mit Rauschebart. Er hieß Karl Marx und hat dicke Bücher über die Lohnarbeit geschrieben. Das ist Arbeit, die Erwachsene machen und dafür dafür einen Lohn bekommen, meistens Geld. Das kriegen sie von ihrem Arbeit- oder Auftraggeber, oft sind das Firmen. Und das nennen wir dann Kapitalismus und damit auf in dessen allerliebstes Heimatland. Auf dem Parteitag der Demokraten inszenieren Kamala Harris und ihr Umfeld einen beinahe spießigen Sinn für Familie und könnten Donald Trump gerade damit Wähler streitig machen, heißt es im Spiegel. Ohne Familie ist in den USA keine Wahl zu gewinnen, schreibt Ulrike Knöfel. Die berühmteste Vorzeigefamilie waren die Kennedys. Harris versammelt nun die modernere Variante um sich. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin erschien nämlich in Chicago mit ihrer Patchwork-Familie, darunter auch ihre Stieftochter Ella. Michelle und Barack Obama herzten sich vor alle Augen, als hätten sie sich wochenlang nicht gesehen. In der Nähe der Bidens tapste ein Enkelsohn herum, beschreibt Ulrike Knöfel einen Parteitag, wie wir ihn in Deutschland vielleicht auch mal gerne sehen würden. Man kann dieses Ausstellen eines Familienbildes betulich finden, aber gerade im überzeugend Spießigen liegt der Vorteil gegenüber Donald Trump. Obwohl Gerichtsverfahren seinen Umgang mit Frauen offenlegten, obwohl sich seine dritte Gattin Melania noch rarer macht als früher, ist er schließlich derjenige, der die Wähler gewinnen will, denen Familienwerte am Herzen liegen. Gewählt wird er nicht nur im November in den USA, sondern auch im September im Osten unseres Landes mit recht beängstigenden Ergebnissen bei den Wählerumfragen. Zu den 30% für die AfD kommen im Osten im Moment ja auch noch rund 15% für das Bündnis Sarah Wagenknecht, das klar populistische Motive bedient und Protesthaltungen einsammelt, darunter auch Anti-Amerikanismus und pro-russische Haltungen im Ukraine-Krieg, fasst Steffen Mau zusammen. Wir haben es mit einem langfristigen, strukturellen Problem zu tun, das zwar jetzt gerade im Osten verstärkt auftritt, aber längst auch im Westen eine riesige Herausforderung für die Parteiendemokratie ist, sagt der Soziologieprofessor im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Die Politik ist häufig schockiert darüber, was in der Bevölkerung abläuft und wie groß die Anfeindungen und der Hass sind. Umgekehrt haben viele Bürger den Eindruck, die Politik weiß gar nicht mehr, wovon sie redet, weil sie vor Ort niemanden mehr treffen, mit dem sie sich verbinden können. Und wir müssen da viel kreativer werden. Aber bevor Sie gleich fragen, ein Rezept dafür habe ich leider nicht in der Tasche. Ja, wer hat das schon? Wir müssen weiterhin Gemeinschaft aufbauen, meint Carmen Romero Quero im Interview mit der Taz. Wir sind umgeben von Konflikten, Kriegen, Massakern, sagt die chilenische Theatermacherin, der am kommenden Mittwoch in Weimar die Goethe-Medaille verliehen wird. Wir leben heute in einer Welt, die auf Technologie aufgebaut ist, von der niemand so recht weiß, wer sie lenkt. Und wir erleben erneut die Bedrohung der Demokratie. Wenden wir uns einander zu, nehmen wir uns an die Hand, schauen wir uns an. Wir befinden uns in einer Welt, die wir teilen müssen. Und zwar bitte gerecht.
Der Blick in die Feuilletons von Klaus Pokatzki. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Guten Abend.